Die Zukunft fährt autonom. Yannick, siehst du das genauso?
Ja, natürlich. Die Frage ist natürlich, welche oder wann diese Zukunft erreicht wird. Also von welcher Zukunft sprechen wir? Sprechen wir von einer Zukunft in einem Jahr oder in 5 Jahren oder in 20 Jahren? Das ist ja die entscheidende Frage dabei.
Ja, das wollen wir vielleicht heute ein bisschen aufdröseln. Warum habe ich das gerade so plakativ gesagt? Weil es der Titel ist vom neuen Strategiepapier der Bundesregierung zum autonomen Fahren. Man möchte also sagen, Volker Wissing dort an der Stelle zitiert, die Zukunft fährt autonom. Also gerade druckfrisch haben wir das Ganze hier auf dem Schreibtisch liegen, das neue Strategiepapier der Bundesregierung nach 2015, kann man sagen, das zweite große Papier, in dem sich die Bundesregierung und das Verkehrsministerium mit dem Thema autonomes Fahren beschäftigen. Und Yannick, warum haben wir uns das Thema heute ausgesucht? Nämlich nicht nur wegen dieses Strategiepapiers, denn kosmische Fügung, wir konnten, als wir die Aufnahme terminiert haben, noch gar nicht wissen, dass heute dieses Strategiepapier veröffentlicht wird. Es passt also wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Aber wir haben uns eben auch gedacht, Yannick, dass wir das Thema nochmal aufnehmen, weil ganz klar, nach einem großen Hype des Themas autonomes Fahren kam so ein paar Jahre der Ernüchterung. Aber wir haben aktuell eben auch den Eindruck, dass das Thema wieder aufkommt, ja, dass das Thema aktuell wieder an Bedeutung gewinnt. Und deswegen wollen wir das Thema heute nochmal angehen.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Genau so sieht's aus. Wir haben ja in letzter Zeit auch schon wieder einige Meldungen bekommen, auch von großen Automobilherstellern oder auch von den Tech-Playern, dass sie im Bereich autonomes Fahren natürlich die nächsten Stufen zünden, die nächsten, sage ich mal, Schräubchen oder Hebel ziehen an der Stelle, um bei der Technologie des autonomen Fahrens voranzukommen. Und wir wollen da heute auch noch mit einem absoluten Experten in diesem Bereich auch mal ein bisschen tiefer reingehen in den Bereich autonomes Fahren. Und wir freuen uns an dieser Stelle heute bei uns im Podcast einen Gast zu haben, und zwar den CTO der Brain Division beim Zulieferer Valeo. Und da sage ich jetzt herzlich willkommen, Joachim Mattes, an dieser Stelle.
Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, Joachim, schön, dass du da bist.
Genau, Joachim, wie gesagt, du hast es gerade mitbekommen, wir haben ein neues Strategiepapier der Bundesregierung zum Thema autonomes Fahren. Da wollen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs natürlich auch noch ein bisschen drauf eingehen, was da so ansteht oder was man davon halten kann. Aber erstmal, bevor wir jetzt inhaltlich werden, nochmal einmal die Frage an dich: Was steckt denn eigentlich hinter der Brain Division bei Valeo? Das ist ja ein relativ neuer Bereich bei euch, bei Valeo.
Zumindest mal ein neuer Name, ja, ein neues Konzept, denn wir haben uns, um den Anforderungen des Wandels in der Automobilindustrie gerecht zu werden, etwas umstrukturiert und haben jetzt drei sogenannte Divisions, nämlich Power, das erklärt sich von selber, Light und Brain. Und in Brain bündelt sich alles, was eben das Thema Automatisierung angeht, damit verbunden auch Konnektivität. Da werden wir sicher im Laufe des Gesprächs noch drauf kommen, wie das verbunden ist miteinander. Und auch alles, was wir Interior Experience nennen, also das heißt, das, was dem Fahrer oder den Insassen im Auto dann geboten wird oder was sie tun können in der Zeit, wo das Auto vielleicht auch automatisch schon fährt.
Joachim, du beschäftigst dich ja mit dem Thema autonomes Fahren oder sagen wir es mal vielleicht eine Entwicklungsstufe davor mit dem Thema Fahrerassistenzsysteme, Sensorik, beschäftigst du dich ja jetzt schon viele Jahre bei Valeo natürlich. Wir natürlich auch bei Automotive IT, für uns ist das Thema natürlich auch kein neues Thema. Wir sind da jetzt, sage ich mal, auch schon die letzten 10 Jahre dran an der Entwicklung und schauen uns das an. Und da habe ich jetzt mal, um mal so ein bisschen reinzukommen in das Thema autonomes Fahren, eine Studie gefunden aus dem Jahr 2015 von Boston Consulting Group, die für das Jahr 2022 den Serienmarktstart von Stadtautopiloten und für das Jahr 2025, also nächstes Jahr, die Verfügbarkeit von vollautonomen Fahrzeugen im großen Stil vorausgesagt hat.
Ist noch Zeit.
Ja, ist noch Zeit, sag ich mal, bis das eintritt. Aber jetzt an dich mal so ganz grundsätzlich die Frage, wie weit müssen wir eigentlich diese Prognose, die jetzt in dem Fall Boston Consulting Group, aber auch andere Studien, vor 10 Jahren getroffen haben, wie weit müssen wir diese Prognose vielleicht noch ein bisschen nach hinten schieben, bevor wir wirklich von einer, sag ich mal, vollautonomen Mobilität sprechen?
Ja,
Große Frage.
Große Frage. Vor allem, glaube ich, müssen wir nochmal drüber nachdenken, was heißt eigentlich autonom? Ja? Mhm. Und diese Studie liegt jetzt, wenn ich das richtig einordnen kann, auch zeitlich vor der Klassifizierung der SAE in diese Levels.
Ja.
Vielleicht macht es Sinn, dass wir das mal kurz rekapitulieren, denn da werden wir, glaube ich, immer wieder mal dran uns ausrichten im Gespräch. Also kurz gesagt, gibt es inzwischen mal eine internationale Übereinkunft, in die das Thema autonomes Fahren tatsächlich in verschiedene Stufen eingeteilt wird. Und wenn man das grafisch vor sich sieht, ist es ganz nett, weil es sind, wie gesagt, 5 Stufen, fängt damit 0 an, das heißt, es sind 6 Blöcke. Und inzwischen hat man es auch farblich so kodiert, dass die eine Hälfte, die ersten 3, haben eine Farbe, weil die sind alle assisted. Assisted Driving, ja. Das heißt, Level 0, 1 und 2 sind alle assisted. Und alles, was man heute auf dem Markt kaufen kann, mit ganz wenigen Ausnahmen, da komme ich gleich dazu, liegt in diesem Bereich. Und autonomes Fahren, hochautomatisiertes Fahren, beginnt mit der Stufe 3. Das heißt, 3, 4 und 5 sind dann auch farblich anders markiert und sind einfach von den technischen Ansprüchen und also was Sicherheit, was Haftung und so weiter angeht, auf einem ganz anderen Level. Das heißt, durch diese Levels, auch weil immer die Zahlen in den Raum gestellt werden, wird so eine Kontinuität suggeriert. Es gibt auch eine ganz klare Trennlinie zwischen 2 und 3. Und insofern glaube ich, als manche Leute vor 10 Jahren und mehr gesagt haben, wir werden alle komplett autonom fahren, war auch gar nicht klar, was wird eigentlich gemeint sein. Denn es gibt verschiedene Anwendungsfälle und ich sage mal auch Business Cases. Man sagt, wenn ich heute ein Taxi oder Lastwagen habe, wo der Fahrer ein Kostenelement ist, mal ganz böse gesagt, ja, ist natürlich klar, dass da nur ein System Sinn macht, das den Fahrer dann auch durch eine Maschine ersetzt, sonst habe ich nichts gespart. In einem Auto, wie es die meisten mal von uns täglich nutzen, sind wir kein Kostenelement. Wir sind der Besitzer und der Nutzer von diesem Auto. Also was ist der Sinn, uns wegzurationalisieren? Und durch diese mangelnde Differenzierung wurde, glaube ich, bei vielen Leuten auch der Eindruck erweckt, oh, mein nächstes Auto fährt alleine komplett. Ich muss nichts mehr tun. Niemals. Und da sind wir, glaube ich, noch sehr weit davon weg, weil das einfach auch vom Konzept eines Autos, was sagen wir mal 95% der Zeit rumsteht, keine gute Investition ist. Während auf der anderen Seite wieder im geschäftlichen Bereich, wie gesagt, Transport von Menschen und Gütern, da sieht es ganz anders aus. Da ist es ein Business Case und da sehen wir schon sehr viel Bewegung, beziehungsweise da würde ich sagen, das sind die ersten autonomen Autos auf der Straße.
Aber du hast es ja gerade schon angedeutet und das ist ja vielleicht ganz spannend. Würdest du also auch sagen, dass eigentlich die ganze Arbeit, die Definitionsarbeit auch überhaupt erstmal, hat ja eigentlich erst stattgefunden, nachdem man aber eigentlich mit kühnen Visionen schon gestartet ist. Weil wir reden ja nicht nur von Studien, die das Ganze prognostiziert sagen, sondern dem voraus gingen natürlich auch Ankündigungen von Automobilherstellern. Wir wissen natürlich aber auch alle miteinander, was sozusagen 2014, 2015 das Gebot der Stunde war. Das war der Dieselskandal, das war die Notwendigkeit natürlich auch Zukunftsvisionen anderer Art zu präsentieren, ja. Elektromobilität, aber eben auch Vernetzung und autonomes Fahren. Das heißt, man ist natürlich 2014, 15 mit sehr vielen kühnen Visionen und natürlich auch an den Start gegangen. Also würdest du sagen, dass eigentlich auch so ein bisschen der Eindruck der letzten 10 Jahre sicherlich auch insofern anders zu bewerten ist, weil eigentlich der Großteil der Arbeit überhaupt erst damit gestartet ist, auch was sozusagen Kommunikation angeht und Verständnis in der Bevölkerung vielleicht angeht?
Die Arbeiten gehen viel weiter zurück als nur 2014, 15, sagen wir mal 10 Jahre. Ja. Gut, ihr könnt mich gerade sehen. Ich bin offensichtlich etwas älter als ihr beide. Ja. Das heißt, ich war zum Beispiel bei dieser Prometheus-Abschlusspräsentation. Also es gab ein europäisches Forschungsprojekt, ja. Prometheus. Und ich glaube, diese Präsentation, die liegt jetzt 30 Jahre zurück. Und wir sind da in Paris hands-free über die Autobahn gefahren, Allerdings mit dem, das war eine Luxuskarosse eines süddeutschen Herstellers. Und der Kofferraum war komplett voll mit Rechnern. Die Rücksitzbank war komplett voll mit Rechnern. Und da saß dann noch ein Operator daneben, der alle Fahrmanöver mit dem Fahrer absprechen und freigeben musste. Aber dieses Auto konnte Spuren, Abstände halten, Verkehrszeichen erkennen. Also die Zielsetzung liegt schon sehr lange zurück. Aber auch da, glaube ich, war es erstmal im Vordergrund gestanden, wie kann ich sowas technisch lösen? Wie kann ich überhaupt auch diesen Kofferraum voll Rechner irgendwo handelbar machen? Und insofern waren technische Fortschritte notwendig, eben im Bereich Silicon Integration, Moore's Law, solche Dinge, ja, die einfach ihre Zeit gebraucht haben, die aber im Prinzip Schritt gehalten haben mit der Erwartung. Und auch die Fortschritte auf der algorithmischen Seite, behaupte ich mal, sind so gelaufen, wie die Ingenieure sich das erwartet haben. Aber wie ihr richtig gesagt habt, es gab so einen Hype vor ungefähr 10 Jahren, wo vielleicht, weil jetzt 20 Jahre lang Dinge kamen und man konnte mal da was kaufen und das war im Auto drin, ja, und dann war so ein ich glaube eher, sorry, aber medial gemacht, diese Erwartung, wow, und ab morgen, ne, geht alles. Und es waren ganz viele Themen noch unklar, was die Regulierung und Freigabe angeht. Und das sehen wir ja aktuell auch, ja, dass immer noch zum Beispiel, egal jetzt in China, ja, alles, was über Level 2 wäre, also was wirklich autonomous wäre, partial oder fully, noch gar nicht vom Gesetzgeber freigegeben ist. Und es gibt innerhalb Amerika von Bundesstaat zu Bundesstaat Unterschiede. Also das passiert und es passiert so unaufhaltsam. Aber es sind ganz viele Faktoren, die notwendig sind, um das im großen Maßstab auf die Straße zu bringen. Insofern ich sehe diese Abweichung vom Plan in dem Sinne gar nicht. Aber ich sehe eine enttäuschte Erwartungshaltung, die vielleicht unrealistisch war. Und wie gesagt, auf das Thema, was heißt das denn für den Verbraucher, würde ich tatsächlich nochmal separat eingehen wollen.
Aber jetzt nochmal die Frage, wenn du sagst, das war vor allem erstmal ein medialer Hype vielleicht vor 10 Jahren, die Erwartungen waren sehr hoch, was diese Technologie anbelangt. Aber würdest du schon sagen, dass jetzt, wenn man wirklich auf die letzten 10 Jahre schaut, sich die Entwicklungsgeschwindigkeit oder die Entwicklung wirklich konstant, sage ich mal, linear nach oben bewegt hat? Oder würdest du schon sagen, da gab es vielleicht auch nach Corona oder während Corona, als vielleicht auch die Automobilhersteller oder die zentralen Technologiespieler geguckt haben, wie wir jetzt vielleicht unser Kerngeschäft erstmal wieder stabilisieren? Und das ist ja, ich meine, wir sprechen ja auch heute davon, dass es darum geht, erstmal sozusagen das Kerngeschäft wieder zu stabilisieren und mit dem Kostendruck umzugehen und so weiter. Das ist ja, da sind ja auch die Medien momentan voll davon. Aber würdest du sagen, dass das eine lineare Entwicklung ist oder gab es da jetzt schon einen Bruch? Weil wir haben schon so ein bisschen festgestellt, dass die letzten Jahre sich da vielleicht das Entwicklungstempo auch ein bisschen verlangsamt hat.
In manchen Bereichen hat sich das Entwicklungstempo sogar gesteigert. Und wie gesagt, es ist eine Gemengelage. Es sind unterschiedliche Faktoren, die alle zusammenkommen müssen, beziehungsweise die gemeinsam eben diesen Fortschritt ermöglichen. Und weil du Corona ansprichst, ich meine, es war eine weltweite Pandemie, eine weltweite Ausnahmesituation. Aber ich glaube, im Automotive-Bereich ging es vielen so, dass wir uns für mal grob 2 Jahre sehr stark regional bewegt haben. Reisen waren ja teilweise auch gar nicht möglich. Ja? Und dann sind wir irgendwann im April 22 oder so nach China geflogen und haben gesagt, what? Ja? Weil aufgrund der Größe des Marktes, aufgrund auch der staatlichen Ambitionen und so weiter. Natürlich hat sich China genauso abgeschlossen wie Deutschland oder Europa, ja. Aber unter dem Deckel ist unglaublich viel passiert. Das heißt, im Gegenteil, es hat sich da nichts verlangsamt, sondern es hat sich eher beschleunigt in China. Jetzt kann man darüber philosophieren, an was man dann das festmacht in Bezug auf die Anzahl der Fahrzeuge, die auf der Straße sind oder die Modelle, die gelauncht werden und sowas. Aber auch von daher sage ich global gesehen, sehe ich keinen Slowdown, aber ich sehe, muss es differenzieren, sehr stark nach Region und Anwendungsfeld.
Muss man es vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, je nachdem, auf welchen, sage ich mal, Wirtschaftsbereich oder Mobilitätsbereich man schaut. Also wenn wir sehen, wir haben jetzt auch gerade wieder eine Studie dazu gemacht mit dem Center of Automotive Management zum Thema Mobility Services. Da sieht man, dass gerade die großen Technologiespieler in den USA, in China, Google über Waymo oder in China Baidu mit der Apollo-Plattform, dass die sehr weit sind, dass die auch vielleicht, was das Testen von tatsächlichen Diensten, von Robotaxi-Diensten zum Beispiel, schon sehr weit sind. Da reden wir ja auch schon über Level 4 zum Teil. Muss man das vielleicht auch ein bisschen differenzieren zwischen auf der einen Seite eben diesem mobilitätsautonomen Dienstebereich und auf der anderen Seite vielleicht auch die individuelle Mobilität, wo wir uns ja momentan so in den Bereich 2 plus 3 in dem Bereich so bewegen. Gibt es da schon eher so zwei Geschwindigkeiten momentan?
Das auf jeden Fall. Und ich will nochmal erinnern, also was ich vorhin gesagt habe, diesen SAI-Levels, ja. Vereinfacht gesehen, würde ich sogar sagen, diese Level 0 bis 2 und nochmal, mehr ist nicht besser an der Stelle, per Definition, sondern es ist einfach nur eine Einordnung, ja. Aber die Level 0 bis 2 sind das, was mal den Durchschnittsverbraucher betreffen, beziehungsweise was einen greifbaren Vorteil oder einen Mehrwert für einen vertretbaren Preis bringen. Während die Level 3, 4 und 5, vor allem 4 und 5, ganz klar auf Mobility as a Service oder eben auf geschäftliche Dienstleistungen ausgerichtet sind, bei denen eine Automatisierung der Aufgabe direkt einen geldwerten Vorteil bringt. Und insofern ist es diese Zuordnung und auf der Verbraucherseite denke ich mal, ist es nicht nur das Eigeninteresse, sondern man kann sagen auch das gesellschaftliche Interesse, wenn man darüber nachdenkt. Es gibt nach wie vor zu viele Verkehrstote, zu viele Unfälle, und insofern war der Fokus der Autoindustrie und vielleicht kann man auch sagen der Gesellschaft, ja, wenn man an NCAP und solche Consumer Associations denkt, zu sagen, lass uns mal Geld investieren, um die Unfallzahlen zu reduzieren. Denn ob ich jetzt nach Level 2, 2 Plus oder irgendwas fahre, in einigen wenigen Autos, bringt es der Gesellschaft wirklich einen Mehrwert? Wenn ich aber erreichen kann, dass weniger Unfälle passieren, dann sondern es ist kollektiv erstmal eine gute Investition von Ressourcen. Und insofern, ich hab ja NCAP erwähnt, also die Leute, die dann diese neuen Autos bewerten, bekommen dann bis zu 5 Sterne, je nach Sicherheitsmaßstäben, die erreicht werden. Die haben wirklich fantastische Arbeit geleistet, die ganze Industrie auch nach vorne zu bringen an der Stelle und damit Volumina zu erzeugen, die Technologie über die Skaleneffekte auch bezahlbar gemacht haben. Und insofern sage ich jetzt einfach mal vereinfacht, es gibt praktisch kein neues Auto heute, was auf den Markt kommt, was nicht zum Beispiel eine Frontkamera hätte. Und diese Kamera kann jetzt viele Dinge tun, die kann Fahrspuren erkennen, Verkehrszeichen erkennen, andere Verkehrsteilnehmer erkennen, die kann allein schon sehr viel, oder wenn man an einzelne Hersteller wie zum Beispiel Tesla denkt, die sagen, ich kann mit Kameras überhaupt die ganze Fahraufgabe erledigen. Das ist ein zentrales Element, weil die ganze Verkehrsinfrastruktur für uns Menschen gebaut ist, mit unseren zwei Augen. Und deswegen ist diese Kamera so wichtig und die ist quasi jetzt standardmäßig, mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, in allen Autos drin. Und darüber arbeitet sich die Industrie inkrementell nach oben, von diesem Level 0, 1, 2. Und ganz viele Autos heute sind verfügbar und bezahlbar mit Level 2-Systemen. Okay, wenn ihr mir noch eine Minute gebt, dann sage ich einmal noch, und es gibt in SAE gibt's kein Plus, 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 2 Punkt irgendwas. Aber es ist ja ganz klar, bei 2 ist der Fahrer verantwortlich. Immer noch. Das Auto macht sehr viel allein. Es fühlt sich an, als würde das Auto alleine fahren. Aber der Fahrer ist verantwortlich, der muss aufpassen. Und der Schnitt zwischen 2 und 3 ist, dass ab 3 ist, weil derjenige verantwortlich, der das Gefährt in den Verkehr bringt. Im Normalfall der Autohersteller. Ja? Und damit kann der Fahrer aus der Aufgabe rausgehen und damit ist nach SAI autonomous. Aber der Fahrer muss immer noch da sein, weil er in Ausnahmesituationen übernehmen muss. Und der wichtige Schritt, weshalb ich die ganze Story jetzt auch mal aufrolle, ist dann mit Level 4, ist entweder der Fahrer dauerhaft aus der Aufgabe raus, der ist halt immer noch da, oder er ist sogar raus. Da unterscheidet SAI in Level 4 gar nicht. Und das heißt, ab Level 4 wird es interessant für betriebliche, für kommerzielle Anwendungen. Und die angesprochenen Player, ja, wie zum Beispiel Google Waymo, die haben sich genau dahin orientiert. Das heißt, die gehen nicht inkrementell vor. Ich iteriere mich von unten ran und bringe immer mehr Content in die Autos, sondern die kommen von der anderen Seite. Wir haben sie mal als Moonshot Approach bezeichnet, weil das dann das Business Model unterstützt für diese Anwendungen. Ist für den Endverbraucher, für den sagen wir Otto Normalverbraucher, aber heute gar kein Thema.
Also wir sprechen ja auch immer, wenn ich das mal aufgreifen darf, wir sprechen ja auch immer so ein bisschen vom User-Centric Vehicle der Zukunft, von, keine Ahnung, Consumer-Defined Vehicle, dann ist ja vielleicht auch die Frage, die sich Autohersteller in ihren strategischen Erwägungen stellen sollten, wohin will ich eigentlich am Ende des Tages mit meinem Produkt, also mit dem Auto? Will ich überhaupt über das Thema 3, Level 3 hinaus? Ist das überhaupt das Ziel? Also wenn ich erinnere mich, dass das Automobilhersteller vor 10 oder vor 8 Jahren auch noch definiert haben, am Ende des Tages soll das Auto ein rollendes Büro sein, was sozusagen meinem Fahrer die Möglichkeit gibt, im Prinzip von den Fahraufgaben komplett losgelöst zu sein, also schon auf den Level 4, 5 zu sein, um daraus auch am Ende des Tages wieder ein funktionierendes Geschäftsmodell zu kreieren. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, auch wenn man sich die Kostenstruktur oder die Kostenseite anschaut, das ist gar nicht realistisch, zumindest nicht in wirklich naher Zukunft. Also da spreche ich jetzt nicht von in 2, 3 Jahren, sondern in 5 Jahren. Ist das überhaupt realistisch, am Ende des Tages so ein rollendes Büro überhaupt auf die Beine zu stellen? Also ist da der Sweet Spot, den ich immer als Autohersteller an der Stelle frage, doch eher bei den Leveln, über die du gerade gesprochen hast am Ende des Tages.
Ich würde gerne nochmal kurz von der anderen Seite kommen. Und sagen, lass uns mal bei Level 5 anfangen. Weil das habe ich immer ein bisschen ausgeklammert jetzt. Und Level 5 heißt in meinen Worten ausgedrückt, das Auto kann immer und überall alles alleine. Und das sind zwar kleine Worte, aber ganz, ganz große Aussagen. Ne? Das heißt, im Extremfall im Schneesturm oder in einer Sandwüste oder was auch immer. Wo ich sage, ja, aber wer braucht das? Ja? Aber irgendwann, man braucht ja auch ein großes Ziel, ja. Irgendwann wollen wir so weit sein, dass die Autos alles überall immer, aber es ist heute viel wichtiger zu sagen, ich habe ein minimum viable product, mit dem ich in den Markt gehen kann. Also was einen Mehrwert bietet, aber nicht mehr als nötig. Und das ist ganz wichtig zwischen Level 4 und Level 5. Okay. Und ich habe jetzt fokussiert auf das Thema Level 4 eben für fahrerlose Taxis, fahrerlose Busse, fahrerlose Lastwagen und so weiter. Weil auch da, die müssen ja auch gar nicht überall. Die haben ja in der Regel eine Route, ja. Kann ich mal mit Level 4 argumentieren. Oder wenn wirklich Schneesturm ist, dann fährt halt dieser Bus nicht, ja. Oder muss das Taxi halt den Betrieb einstellen. Das tun sie ja heute auch schon am Flughafen oder sowas, ja. Also deswegen Level 5 können wir gleich mal für die Diskussion irgendwo beiseite schieben, weil das ergibt sich aus einer ausreichenden Erfahrung über ausreichend viele Level 4 Fahrzeuge. Wenn ich jetzt zu deinem Punkt komme mit dem rollenden Büro, dieses rollende Büro muss nicht immer überall und so weiter. Das heißt, auch da reicht Level 4 nach SAE. Und jetzt stellt sich so ein bisschen halt auch die Frage, wer sind denn diese Menschen, die ein rollendes Büro haben möchten? Okay? Und sag mal, der Durchschnittsbürger hat andere Anforderungen an sein Auto. Und die Leute, die diese Anforderungen an ihr Auto haben, die leisten sich heute meistens dann auch schon eine Limousine mit langem Radstand und vielleicht ihren eigenen Chauffeur. Das heißt, ich glaube, dafür gibt es wirklich einen Markt, aber der Markt ist relativ klein. Und der Chauffeur, der hält dir auch den Schirm, wenn du aussteigst und sowas. Das wird das Auto auch nicht machen. Also von daher nochmal für Privatmenschen ist es das Thema Level 4, Level 5 nur eingeschränkt interessant. Aber tatsächlich ist es natürlich jetzt so, auch erst vor was, einem Monat oder zwei, ja, hat ja Mercedes gezeigt, fahren nach Level 3 mit bis zu 95 km/h, wo ich jetzt persönlich auch sagen würde, das könnte ich mir schon vorstellen, ja, wenn ich fahre morgen nach Prag, wenn ich da jetzt dieses Auto hätte, dann würde ich lieber statt mit 120 mit 95 fahren und dann habe ich mein rollendes Büro auch schon, weil nach Level 3 kann ich andere Aufgaben übernehmen, ja, während der Fahrt.
Also viel näher an der Vision, die wir gerade skizziert haben, als man eigentlich denkt, ja, oder? Also man ist schon viel näher dran eigentlich, ne?
Aber das finde ich ja dann die spannende Frage, Joachim, die ich gerade die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf habe, auch jetzt mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gedacht. Mal zusammengefasst, wo stehen wir aktuell technologisch? Weil du hast jetzt gerade schön skizziert, erstens, die Branche arbeitet schon viel, viel länger daran, als man gemeinhin annimmt. Zweitens, die Entwicklungsgeschwindigkeiten haben auch in den letzten Jahren nicht unbedingt abgenommen. Und man muss eventuell, und das haben wir jetzt ja auch schön gemacht oder du auch schön gemacht, natürlich auch nochmal irgendwo sozusagen den Case aufmachen für verschiedene Anwendungsfälle, nämlich wo macht eigentlich welches Level Sinn und warum diskutieren wir vielleicht im Bereich privat genutzte Pkw gar nicht so viel über Level 4 und Co. Wo stehen wir denn aus deiner Sicht eines CTO, eines Zulieferers in dem Bereich technisch aktuell? Was ist technisch möglich?
Ich nehme auch da nochmal ein konkretes Beispiel, ohne jetzt für irgendwelche Automobilhersteller Werbung machen zu wollen, aber ich glaube, es ist schon interessant, was BMW vorgestellt hat, jetzt im neuen oder aktuellen Fünfer zum Beispiel, wo das Auto ist aus Fahrerperspektive auf der Autobahn alleine fährt. Ja, ich kann die Hände vom Lenkrad nehmen, ich kann die Füße von den Pedalen nehmen. By the way, das ist Level 2, ja. Keine, also Längs- und Querführung werden an das Fahrzeug delegiert. Und das Fahrzeug schlägt mir auch vor, jetzt das vorausfahrende Fahrzeug zu überholen. Ich muss nur durch den Blick in den Außenspiegel selber checken, dass da auch keiner von hinten kommt, ja. Also als Bestätigung nochmal für das Fahrzeug, das es selber auch geprüft hat. Und dann wird das Fahrzeug die Spur wechseln, überholen, wieder einscheren. Und wenn man sich jetzt nicht mit dem Thema SAE-Levels oder sonstigem rumschlägt, sondern nur sagt, ich bin viel auf der Autobahn unterwegs, und man sitzt erstmal da drin, sagt, wow, mehr brauche ich nicht, ist doch toll, das Auto macht alles allein. Einschränkung, wenn ich jetzt hergehe und was weiß ich, mein Handy oder mein Tablet oder mein Laptop auspacken will für mein rollendes Büro, wie du sagtest vorhin, ja. Dann wird das System sagen, Moment, hier ist eine Kamera im Auto, die sieht, was der Fahrer tut, sagt, Moment, du bitte Augen auf der Straße halten. Ja? Also ich erwarte, dass diese Systeme, und da reden eben viele dann von Level 2 Plus, weil ich wirklich dauerhaft die Hände vom Lenkrad nehmen kann, ja? Dass die Systeme sehr schnell einen großen Teil des Marktes ausmachen werden, weil das für die meisten Leute wirklich diese Problemstellung löst oder diese eine Erleichterung bietet an der Stelle, wo sie die auch ja zu schätzen wissen. Klar, irgendwann wird dann doch der eine oder andere sagen, ja, aber jetzt würde ich schon gern mein Netflix gucken oder so irgendwas, ja. Und das werden dann die Kunden sein, die dann das Kreuzchen in der Optionsliste machen, sagen, ich gönne mir jetzt ein Level 3 System, wie das gerade angesprochen, bei Mercedes ja auch schon zu kaufen ist heute. Und ich habe diese beiden Kunden genannt, exemplarisch, weil die eben da sind, weil die was gemacht haben, was in der Form auch sie jeweils die Ersten sind. Aber ich kann auch sagen, sehr, sehr viele, um jetzt zu sagen, fast alle Autohersteller haben vergleichbare Pläne oder Entwicklungen, in denen wir gerade beteiligt sind. Über die darf ich leider nicht reden, aber von daher Ehre, wenn Ehre gebührt, aber es sind nicht die einzigen. Also sehr viele andere OEMs arbeiten ja an den gleichen Themen. Genau aus dem Grund.
Aber also, Aber es ist ja auch kein Wunder, dass du an dieser Stelle auch zwei OEMs angesprochen hast, die ja für eine Premium oder teilweise natürlich Luxusmobilität auch am Ende des Tages stehen. Jetzt ist natürlich auch mal so ein bisschen die Frage, wir haben es ja eingangs gesagt, es gibt ein Strategiepapier der Bundesregierung, autonomes Fahren soll auch in der Breite ankommen. Also es geht nicht nur sozusagen um die Mobilität für die, ich sag mal, die oberen 10.000 am Ende des Tages, sondern auch, dass die Breite der Gesellschaft am Ende des Tages auch von der autonomen Mobilität irgendwie profitieren kann. Das geht natürlich in der langen Vision dann auch um autonome Dienste, wir haben es schon angesprochen, aber auch in der individuellen Mobilität. Wann kann man denn sagen, stellt sich denn mal so eine Art Trickle-Down-Effekt, Top-Down-Effekt in Modelle, sozusagen breiter zugängliche Modelle ein, in dem Kompaktsegment zum Beispiel? Was sind denn da jetzt so noch die größten Hürden, dass das auch wirklich in der Breite richtig ankommt? Oder sind es ganz andere Sachen? Ist es gesellschaftliche Akzeptanz oder immer noch der Rechtsrahmen? Ich meine, der hat sich ja auch in Deutschland in den letzten Jahren verbessert dahingehend.
Also haltet noch im Hinterkopf, was ich gesagt habe mit Level 0, 1, 2. Ja? Und das klingt immer so ein bisschen nach wenig. Ja? Aber mhm. über die Sicherheit sind heute, ist aber ein Sensorset, ja, sind sehr viele Sensoren im Auto oft schon standardmäßig verbaut, die, wenn sie weiter noch vernetzt werden, wenn noch zusätzliche Rechenleistung dazukommt, die diese Funktionen nach Level 2, in Klammer plus, 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 you name it, ja, die abdecken können und die abdecken werden. Das ist dieser vielleicht Trickle-Down-Effekt, aber es ist eigentlich eher ein Float-Up-Effekt, ja, von dem Punkt Kollisionsvermeidung und so weiter, wird die Sensorik wirklich in die Breite gebracht, Skaleneffekte, Kosten runter, und was jetzt in Anführungsstrichen nur noch fehlt, ist eine entsprechende Fahrzeugarchitektur und Rechenleistung, und diese Architektur und diese Rechenleistung ist im Augenblick im Kommen, ja. Ich glaube, auch da darf ich drüber reden, also ich darf drüber reden, und es muss ich halt trotzdem wieder Namen nennen, ja. Ich sage es mal, das BMW wird nächstes Jahr die neue Klasse auf den Markt bringen. Und das ist im elektronisch gesprochenen Sinn wirklich auch eine neue Klasse, eine neue Generation von Fahrzeugen mit einer zentralisierten Architektur. Valeo liefert an der Stelle das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät, wo alle Sensorsignale reinkommen. Und wo dann ein Gesamtbild erzeugt wird der Fahrzeugsituation, egal bei welcher Geschwindigkeit, egal in welchem Szenario, um dann natürlich vorrangig erstmal sicher fahren zu können, aber dann auch eben Fahraufgaben zu delegieren. Und das ist eine Pionierleistung, aber auch da sehr viele andere sind in der Entwicklung und nur noch nicht ganz so schnell. Ja. Das wird diesen von dir erwarteten Effekt bringen. Und zwar in den nächsten, sage ich jetzt einfach mal, 3 Jahren werden sehr viele solche Modelle auf den Markt kommen, neu. Das sind aber Plattformen, von denen dann wieder Varianten kreiert werden. Also von daher, sagen wir, bis zum Ende der Dekade ist das Standard.
Das war jetzt ein bisschen, Joachim, das war jetzt eben so der Privat-Pkw-Bereich, über den wir jetzt auch gesprochen haben, viele auch über die Automobilhersteller. Jetzt findet sich in diesem Strategiepapier der Bundesregierung vor allem ein Schwerpunkt wieder, und zwar ein Fokus auf den öffentlichen Personennahverkehr und den Güterverkehr. Darüber haben wir jetzt heute ja an ein oder anderen Stelle auch schon gesprochen, dass da ganz andere Anwendungsfälle denkbar sind für entsprechende Technologie. Da steckt ein ganz anderes wirtschaftliches Interesse an bestimmten Services und bestimmten Dienstleistungen hinter. Und genau darauf will jetzt die Bundesregierung in diesem Papier und damit auch in den nächsten Jahren in Deutschland einen gewissen Schwerpunkt legen, auch natürlich, um sozusagen Akzeptanz in der Bevölkerung auch herzustellen. Also jeder, der erstmal autonome Fahrfunktionen im öffentlichen Personennahverkehr über Shuttle-Dienste und Co. erfährt, hat natürlich auch gewinnt ein entsprechendes Vertrauen in die Technologie. Das heißt, da soll ganz klar ein Schwerpunkt drauf gelegt werden. Und wenn wir da mal schauen, wie weit sind wir deiner Ansicht nach da wirklich noch von entfernt, dass wir auf den Straßen autonome und automatisierte Shuttle-Dienste tatsächlich erfahrbar machen können? Wir haben jetzt die nächsten 3 Jahre, sozusagen hast du gerade skizziert, im Pkw-Bereich gesagt, da werden Entwicklungen auch in der breiten Masse ankommen. Gilt sozusagen derselbe Zeithorizont auch, wenn wir mal an sozusagen ÖPNV, an Shuttle-Dienste und Co. denken, dass wir tatsächlich uns schon den automatisierten Uber rufen?
Deutlich regional unterschiedlich. Und da du das Papier der Bundesregierung angesprochen hast, in Deutschland hat Valeo schon relativ viele solche Pilotprojekte gemacht mit autonomen Shuttles, mit Gemeinden. Von daher haben wir auch gesehen, das hat gewisse Anforderungen auch an das Funknetz, also Konnektivität. Aber gut, es sind alles Dinge, die sich im Hintergrund dessen ungeachtet weiterentwickelt haben und weiterentwickelt werden. Aber ich muss jetzt hier an der Stelle tatsächlich erstmal mit China nochmal anfangen. Ich bin erst vor, was war das, vor 3-4 Monaten war ich in China, bin ich mit dem fahrerlosen Taxi in China gefahren. Also fahrerlos, da war es wirklich keiner drin, ja. Ich rufe das über die App und das kommt. Und das war in Wuhan. Und auf der kurzen Strecke, die ich gefahren bin, bin ich noch mehreren anderen dieser sag ich mal Apollo Robotaxis begegnet. Und es gibt eine lange Liste. Ich fange jetzt an mit WeRide oder es Leute, die wir gar nicht kennen, ja? Große Firmen, wichtige Firmen, die wir gar nicht kennen, die massiv investiert haben und die Flotten von zumindest mal Hunderten von Autos in mal Dutzenden von Städten in China bereits betreiben. Das heißt, da sage ich mal, das ist auf der Straße und das ist nicht nur ein Forschungsprojekt oder sowas. Wir kommen gerade eben aus der Forschungsrichtung, ich hatte es angesprochen mit den autonomen Shuttles, ja, im ländlichen Bereich zum Beispiel, wo das absolut Sinn macht, ja. Aber tatsächlich fehlt mir da ein Stück weit die Dynamik in Deutschland, die ich in China sehe, weil da ist es einfach auch gewollt. Die Leute sind offen. Die Leute finden es einfach cool, ja. Also die Verbraucher sagen, ey, da, wenn es geht, rufe ich mir so ein autonomes Taxi statt einem normalen Taxi. Ich finde es cool, ja. Und bei uns sagen die Leute eher, ob das funktioniert und wer weiß und ist vielleicht auch gar nicht so gut, weil da werden die Fahrer alle arbeitslos. Bei uns gibt's ganz viele Bedenken und Ethikdiskussionen und so weiter. Und das muss man alles führen, ja. Aber in China ist da wirklich China Speed, wie von dem immer die Rede ist gerade. Hm. Ich bin in Cruise Autos gefahren in San Francisco hin mit Waymo, also anderswo auf der Welt wird es getan. Und letztendlich hat es vielleicht auch damit zu, nur vielleicht, da hat es definitiv damit zu tun, wie sind die geografischen Gegebenheiten, China, riesige Megacities, große Bevölkerungskonzentration und sowas, da generiere ich auch einfach mehr Umsatz, als wenn ich irgendwo im ländlichen Raum in Deutschland jetzt ein Shuttle betreibe. Insofern ganz interessant, was in Hamburg gemacht wird mit Moja, ist zumindest schon mal ein Ballungszentrum, ja, da gibt's ein gewisses Momentum, eine Lernphase, ja. aber von der Technikseite, Waymo haben angesprochen, hier im europäischen Raum Firmen wie Mobileye oder sowas haben sehr viel Geld investiert, sind sehr weit an der Stelle. Und auch da wage ich die Prognose und sage, bis zum Ende des Jahrzehnts wird es auch in Europa kommerzielle Einsätze geben. Aber wir sind als Region und ganz vor allem Deutschland als Land sicher nicht der Hauptzielort für diese Investitionen.
Aber ich finde es schon bemerkenswert, ich meine, du hast es ja gerade schön beschrieben, was schon alles möglich ist. Also was wir in China sehen, was wir in den USA sehen, das ist ja schon beeindruckend. Also technologisch sind wir da ja schon viel, viel weiter. Dann ist ja aber doch die Frage, warum hängt es eigentlich in Europa oder vor allem auch in Deutschland so, du hast die einzelnen kleinen Projekte, das klingt jetzt ein bisschen abfällig, es sind ja schon spannende und interessante Projekte, die da laufen, aber es sind doch vereinzelte Dinge, die dort passieren. Woran hapert es? Ist es jetzt sozusagen wirklich das, was wir jetzt aktuell sehen, dass es jetzt eine Strategie der Bundesregierung gibt zum autonomen Fahren, die dann am Ende des Tages dazu führt, dass wir dieser Vision näher kommen? Oder ist es das fehlende Know-how? Das kann es ja auch nicht sein, wenn wir sehen, was zum Beispiel bei den Automobilherstellern, wir haben es besprochen, alles auch technologisch an technologischem Know-how und natürlich auch bei den Zulieferern, wie bei euch zum Beispiel, ja vorhanden ist. Oder ist es dann am Ende des Tages wirklich das, was in der Gesellschaft beim Kunden gewollt ist am Ende des Tages, was dazu führt, dass es vielleicht nicht so schnell läuft wie in anderen Märkten wie in China, wo eine Affinität zum Thema Digitalisierung, Vernetzung und autonomer Mobilität viel größer ist als hier in Europa. Also was ist denn da jetzt so ein bisschen der Roadblock, der am Ende des Tages dazu führt, dass es hier so langsam vorangeht?
Schwierig in wenigen Sätzen zu beantworten, aber ich hatte es ja schon angerissen. Erstmal sind es sehr große Projekte und sehr große Investitionen, die notwendig sind. Ne? Auch wenn man jetzt an das Thema, das ist natürlich alles, um das Buzzword KI noch zu gebrauchen, ja, das sind natürlich alles sehr große Modelle mit riesigen Datenmengen und so weiter. Da kann er lesen, was Google an Milliarden, an Hunderten von Milliarden investiert hat. Und von diesem Bild gesehen, man sagt, ich kann jetzt in Deutschland ein paar Buslinien betreiben oder sowas, das trägt nicht. Ja? Von daher sage ich schon mal Europa. Also muss meiner Meinung nach eine europäische Lösung, einen europäischen Ansatz geben. Und das bedingt aber, sag mal, eine Homogenisierung. Okay, China ist auch nicht homogen, aber da gibt's halt sehr viel, sag mal, zentrale Richtungsvorgabe und dann wird gemacht. Möchte ich da leben? Nein, aber das zeigt halt, warum da die Voraussetzungen ganz andere sind. Und wie gesagt, diese riesigen Ballungszentren, die Anzahl der Menschen, die Offenheit der Menschen und wenn man USA dagegen stellt, ist es relativ ähnlich. Ich habe unterschiedliche Bundesstaaten, aber ich habe eine zentrale Regierung, die Vorgaben macht. Ich habe große Ballungszentren, ich habe große Flächen, die ich bedienen muss, die ich dann mit Achsen verbinden kann und so weiter. Und Europa, sorry, es ist Kleinstaaterei, es ist sehr fragmentiert, es gibt große Interessenkonflikte, man sagt, ja, aber dann hat ja meine Industrie einen Nachteil gegenüber dem seiner Industrie, wenn ich das jetzt angleiche, ja, das heißt, man hat zu viel Partikularinteressen an der Stelle und momentan zumindest mal ist auch die öffentliche Wahrnehmung eher mal nicht so technikaffin, eher nicht so positiv, optimistisch, lass es nach vorne gehen, sondern eher, früher war doch alles besser, warum muss ich eigentlich überhaupt? Und das, diese Gemengelage, die führt halt zu der aktuellen Situation, meiner Meinung nach.
Es gibt auch zu wenig Berührungspunkte mit der Technologie, die, wenn du sagst, dass man in China und in den USA das schon auch wirklich live erleben kann, man bucht sich mit dem Handy einen autonomen Dienst und fährt dann wirklich fahrerlos durch die Stadt und es funktioniert und man muss keine Angst haben, im Auto zu sitzen. Sowas zu erfahren ist ja eine absolut spannende Erfahrung und ich glaube, wenn es das hierzulande auch mehr geben würde, dann würde das Thema vielleicht auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bekommen.
Ja, vielleicht ja in den nächsten Jahren, weil wir haben es gesagt, Strategiepapier der Bundesregierung an der Stelle zitiert, dass genau das eben auch das Ziel ist, diese Berührungspunkte zu schaffen. Das heißt, an dieser Stelle bleibt uns nur hoffend abzuwarten, dass das in den nächsten Jahren auch passiert. Das heißt, wir warten hoffend ab, du natürlich und Valeo, ihr wartet nicht ab, sondern ihr seid natürlich an all diesem Wandel beteiligt. Joachim, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst, um natürlich auch nochmal unserem Publikum das ganze Thema autonomes Fahren wirklich nochmal den Status quo nochmal darzulegen, nochmal wirklich, fand ich sehr spannend aufzuzeigen, wie die Entwicklung vielleicht wirklich ist versus die Wahrnehmung, die man manchmal davon hat. Das fand ich jetzt auch nochmal sehr, sehr erleuchtend, selbst für mich nochmal in der Wahrnehmung der Technologie. Also wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank, Joachim, dass du mit dabei warst. Ich sage, Yannick, auch dir sage ich danke, dass du mit dabei warst. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche zu einer Folge, was mich bewegt. Und ich sage an dieser Stelle, danke Joachim und ciao.
Ich danke euch, hat Spaß gemacht. Tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.